Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
die Rechtswissenschaftlerin Frauke Rostalski, Direktorin des Instituts für Strafrecht und Strafprozessrecht der Universität Köln und Autorin eines Buches, das nominiert ist für den Deutschen Sachbuchpreis. Und ich sage vollkommen zu Recht, die vulnerable Gesellschaft, die neue Verletzlichkeit als Herausforderung der Freiheit. Frauke Rostalski, ich grüße ganz herzlich nach Köln. Schönen guten Tag.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Wir schauen auf die Themen und die Nachrichten des Tages und dazu zählt auf jeden Fall schon mal diese vielleicht nicht allerwichtigste, aber doch sehr interessante Nachricht des Tages, nämlich über die am häufigst vergebenen Vornamen des Jahres 2023. Das wurde heute bekannt gegeben von der Gesellschaft für deutsche Sprache. Haben Sie es nachrichtlich schon mitbekommen oder hätten Sie einen Tipp?
Frauke bestimmt nicht, oder?
Nein, und wissen Sie was? Corbinian auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Irgendwas läuft falsch. Nein, es sind Sophia und Noah.
Ach, sehr schön. Aber so habe ich meine Kinder nicht genannt.
Na, Sie haben zwei Kinder, richtig?
Genau, aber die heißen Ida und Ludwig.
Aha, okay. Also zumindest bei Ida entsprechen Sie, ich weiß jetzt nicht, wie alt Ida ist, wie kürzlich erst diese Entscheidung getroffen wurde, aber Sie würden auf jeden Fall im Trend liegen, denn der Trend geht Richtung kurzer Namen mit starker Betonung der Vokale, offenbar. Aber ansonsten haben wir eine große Stabilität, melden uns diejenigen, die das da statistisch erfassen. Also es sind eigentlich immer dieselben Top Ten, die da vergeben werden die letzten Jahre. Aber es gibt zwei neue, Lia und Liam.
Mhm.
Okay. Jetzt habe ich mal eine Frage. Also wenn man mit Lehrerinnen und Lehrern spricht, dann merkt man häufig bei Vornamen, das kann halt auch, also es kann ein Vorname sein, kann aber auch eine Diagnose sein. Ne? So Dennis und Kevin, gibt es das eigentlich im Strafrecht auch?
Mit den Vornamen.
Mhm, ja. Also
das ist mir zumindest
da,
nicht bekannt.
Gibt's da auch, oh Gott, ich denke jetzt gerade, nee, es gibt ja manchmal sogar richtig Prozesse darum, ob Vornamen bekannt gegeben werden oder nicht, ne, bei bestimmten Straftaten. Ich würde sagen, wir verlassen das Terrain. Es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte mit diesen Vornamen. Vor allem, ich frage mich ja immer, ich weiß nicht, wie war das bei Ihnen? War das ein langer Diskussionsprozess?
Ja, also das Interessante war ja bei meinem Sohn, der ist der Erstgeborene, dass ich zwar die ganze Zeit dachte, es wird ein Junge, aber die Frauenärztin meinte, es wird ein Mädchen. Und dann hatten mein Mann und ich plötzlich das Thema, dass wir einen Mädchennamen suchen mussten. Und das fiel uns unheimlich schwer, weil wir die ganze Zeit uns schon so auf Junge eingestellt hatten. Und auch bei der Geburt klärte es sich dann auf, wir hatten bis zu dem Zeitpunkt immer noch keinen Mädchennamen, sodass wir dann zum Glück den Jungennamen nehmen konnten.
Okay, aber die ganzen Diskussionen, die Sie im Vorfeld geführt hatten, die konnten dann bei der nachgeborenen Schwester dann zutage treten.
Ja, da war es dann plötzlich irgendwie total klar. Da hatte ich mit meinem Sohn dann Michel aus Lönneberger gelesen und der fand Ida so schön. Und dann war das ziemlich schnell klar.
Frauke Rostalski, ja, vielen Dank schon mal für diesen ersten Einblick auf Themen des Tages. Wir haben noch so ein paar andere Themen, um die es heute geht. Da geht es um Menschen mit Vornamen Friedrich oder was haben wir noch? Ja, ich müsste mal schauen. Es geht um eine Mitte-Studie, wie krisenfest die Generation der 30- bis 59-Jährigen ist. Ich freue mich sehr, mit Ihnen heute darüber sprechen zu können. Zum ersten Mal in Studio 9, die Premiere hier. Und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind, meine Damen und Herren, sei es jetzt live am Radio oder auch im Podcast. Schönen guten Tag. Was tun gegen die Gewalt, die immer häufiger die trifft, die sich politisch engagieren? Das ist eine berechtigte Frage schon länger und sie ist sehr groß seit dem Wochenende, seit dem Angriff auf den SPD-Politiker Matthias Ecke. Heute Abend gibt es eine Sondersitzung der Innenminister, der Landesinnenminister mit der Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die dazu eingeladen hat. Und wir sprechen jetzt darüber mit Frauke Rostalski, Strafrechtsprofessorin in Köln und insofern heute auch die richtige, würde ich sagen, denn darüber wird jetzt ja unter anderem auch diskutiert. Brauchen wir härtere Strafen oder also die Möglichkeit für härtere Strafen? Da gibt es einen konkreten Vorschlag vom Innenminister des Landes Sachsen, Armin Schuster von der CDU. Der klingt so.
Wir brauchen einen neuen Straftatbestand im Strafgesetzbuch für die Bedrohung von Amts-, Mandatsträgern und Ehrenamtlern. Das ist im Moment noch schwer greifbar. Und da wollen wir den Bundesjustizminister auffordern, unserem Vorschlag zu folgen.
Wäre das eine gute Idee, Frau Rostalski?
Ich weiß nicht so recht, was man sich davon verspricht. Also wir wissen ja mittlerweile hinlänglich aus der kriminologischen Forschung, dass höhere Strafen nicht dazu führen, dass weniger Straftaten begangen werden. Und wir haben auch eigentlich eine ganz gute Ausgangslage im Strafgesetzbuch. Also mit dem Paragraphen 241 StGB, das ist die Bedrohung, haben wir einen Deliktstatbestand, der gerade auch diese Taten, von denen eben die Rede war, durchaus fassbar macht. Also selbstverständlich können die heute schon bestraft werden.
Na, die Frage ist natürlich, reicht das Strafmaß? Was wäre dann Strafmaß? Also was könnte man quasi für diese Tat, für dieses Verprügeln des Politikers, der dann auch erstmal im Krankenhaus landete, was wäre da so ein normales Strafmaß?
Also Verprügeln ist jetzt was anderes als das, was wir eben gehört haben. Mehr als eine Bedrohung. Verprügeln, da sind wir bei der Körperverletzung. Die kann man bis zu 5 Jahre Freiheitsstrafe ahnden und bei der gefährlichen Körperverletzung sogar bis zu 10 Jahre. Also da haben wir wirklich einen sehr weiten Spielraum. Wenn wir nur auf die Bedrohung schauen, also das Ansprechen der Person, ne, wo es noch nicht zu einem körperlichen Übergriff kommt, das kann sogar bis zu 2 Jahre geahndet werden. Also auch da ja eigentlich relativ weiten Spielraum, um entsprechendes Verhaltensunrecht abzubilden.
Ich meine, die Idee, die dahinter steckt, ist ja die, dass man sagt, diejenigen, die sich nach vorne stellen, die bereit sind, sich politisch und gesellschaftlich zu engagieren, dass die vielleicht einfach nochmal eines besonderen Schutzes bedürfen und einer, ja, möglicherweise ist es dann vor allem auch erstmal das, eine Symbolik, die ja das deutlich macht.
Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Also man versucht hier eben ein entsprechendes Symbol zu statuieren. Aus strafrechtswissenschaftlicher Sicht muss ich einfach sagen, das Strafrecht hat nicht den Zweck, Symbole auszusenden. Ja, beim Strafrecht geht es darum, Taten zu ahnden, die unrecht sind. Und da gucke ich eben als Strafrechtswissenschaftlerin ganz nüchtern auf das Gesetz und stelle fest, alles, wovon hier die Rede ist, kann bereits auch relativ hart geahndet werden.
Mhm. Aber gibt es nicht auch das Ziel, durch eine mögliche Strafe abzuschrecken von einer Tat?
Ja, sicher. Das wird auch nach wie vor diskutiert, ob man das überhaupt erreichen kann. Das ist übrigens sehr, sehr umstritten, denn solche Abschreckungseffekte lassen sich kaum messen. Aber nichtsdestotrotz wissen wir ganz sicher, dass nur dadurch, dass eine höhere Strafe jetzt irgendwie angedroht wird, keinerlei Abschreckungseffekte erreicht werden können.
Mhm. Liegt es womöglich auch daran, dass die Strafmöglichkeit zwar besteht, aber dass letztendlich, und da sind wir ja wieder bei einer weiteren Frage auch der inneren Sicherheit, einfach zu viel ungesühnt davon kommt.
Das ist ja der Punkt. Das ist der Punkt. Was wir wissen ist, dass es sich schwierig auf die Wahrung von Strafvorschriften auswirkt, wenn klar ist, dass die Ahndungswahrscheinlichkeit gering ist. Also will sagen, wenn wir wenig ahnden, wenig Strafe verfolgen, dann kann das auch dazu führen, dass es mehr Straftaten gibt. Mhm. Das ist ein Problem.
Das ist ein Problem. Da haben ja verschiedene Politikerinnen und Politiker angefangen. Katrin Göring-Eckardt, die ja am vergangenen Wochenende erleben musste, wie sie da länger blockiert wurde in Brandenburg im Oderbruch, die ja schon gesagt hat, die Polizei muss eigentlich Wahlkämpfer und solche Situationen besser schützen, wobei wir da wahrscheinlich natürlich auch an ganz reale, praktische Kapazitätsgrenzen kommen.
Richtig, da müssen halt entsprechende finanzielle Mittel auch frei gemacht werden. In Hessen wird das ja jetzt viel stärker noch gemacht nach dem Fall Lübcke, dass eben auch im politischen Wahlkampf Polizeieinsatz viel häufiger und stärker vorhanden ist. Das müsste man dann eben allgemein so ausdehnen. Ja. Schade für eine Demokratie.
Aber überhaupt machbar? Also das wäre für mich jetzt eben auch die Frage. Klar kann man bei größeren Veranstaltungen, bei Dingen, bei denen man weiß, das könnte vielleicht zu Protesten kommen, zu Eskalation, mehr Polizei dazu schicken. Aber das war ja jetzt beispielsweise bei dem SPD-Politiker, auch bei den Grünen, die da angegriffen wurde im selben Zusammenhang, waren das ja ganz einfache Plakatieraktion, genau. Ne? Also wo man spät abends rumgegangen ist und nach Feierabend quasi noch ein paar Plakate aufgehängt hat.
Genau, da müsste man ja schon so weit gehen, dass jedem einzelnen Politiker Personenschutz zuteil wird und das kann der Staat natürlich nicht leisten.
Das heißt, wir sind letztendlich eigentlich bei der gesellschaftlichen Debatte. Ich musste unweigerlich an Ihren Buchtitel denken, Die vulnerable Gesellschaft, wo Sie ja sicherlich vielleicht in erster Linie gar nicht so sehr über diese ganz wirklich direkte Verletzlichkeit nachgedacht haben, also Angriffe auf Politiker.
Mhm, ganz genau. Also vielleicht nochmal auch diesen gesellschaftlichen Bogen zu schlagen. Ich denke auch, der entscheidende Punkt ist jetzt hier nicht wieder mit dem Strafrecht zu reagieren, sondern sich zu fragen, woher kommt das eigentlich, dass in der Gesellschaft so ein Potenzial zu Gewalt vorhanden ist. Und da scheint eben unter der Oberfläche einiges zu brodeln und dem muss man sich verstärkt widmen, denke ich. Und das bestenfalls durch entsprechende Gespräche miteinander, also in der Gesellschaft. Und hier sind wir bei meinem Buch. Ich vertrete ja die These, dass wir nicht offen genug miteinander sprechen, dass wir zu verletzlich in der Kommunikation sind, deswegen bestimmte Themen einfach nicht mehr problematisieren miteinander, nicht mehr offen reden. Und das, finde ich, muss sich ändern, um auch zu solchen Gründen für Gewalt besser vordringen zu können.
Mhm. Wobei, das kann ja durchaus ambivalent sein, was Sie gerade sagen, ne? Weil viele ja auch zu dem Ergebnis kommen oder zu der Analyse, woher haben wir jetzt diese Gewalt, die sich da so ganz konkret bahnbricht? Sicherlich auch durch eine Verrohung der Sprache, also dadurch, dass eben nicht genug Rücksicht genommen wird, wie wir übereinander beispielsweise sprechen.
Das spricht jetzt wieder so ein bisschen den digitalen Raum an, denke ich, in erster Linie, also diese Hass im Netz-Diskussion. Aber auch da muss man eben wieder sagen, wenn wir das ahnden würden, dann könnte es ja auch nicht zu dieser Verrohung kommen in der Form. Ja? Also da wird halt einfach vieles, was schon strafrechtlich eigentlich geahndet werden müsste, erfasst und wird aber nicht von den Strafverfolgungsbehörden verfolgt, einfach aufgrund der schieren Masse.
Mhm. Wobei, ich meine, also klar, über das Digitale muss man da wahrscheinlich sehr reden, aber man könnte natürlich auch an Aussagen von Politikerinnen und Politiker etablierter Parteien denken, die durchaus Bestimmung anheizen können.
Ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Also ich denke auch, dass gerade dies Ausdruck einer solchen Diskursvulnerabilität ist. Das klingt vielleicht im ersten Moment etwas widersprüchlich. Man sagt, die Leute sind verletzlicher und trotzdem kommt es zu einer Verrohung der Sprache. Für mich ist es allerdings, nachdem ich das Buch geschrieben habe, auch relativ sinnhaft, dass da ein Zusammenhang ist. Denn wenn wir erstmal mit der Prämisse mitgehen, dass die Leute verletzlicher geworden sind, größere auch Sensibilität im Diskurs haben, dann führt es dazu, dass bestimmte Gespräche nicht mehr auf der Sachebene geführt werden, sondern auf der Gefühlsebene. Und auf dieser Gefühlsebene ist man dann eben ganz schnell dabei, selbst in die Gefühlsebene zu rutschen und dann eben auch mit entsprechend negativen, sehr negativen Emotionen zu reagieren. Und das kann auch eben zu einer Verrohung von Sprache führen, von der Sie gerade gesprochen haben.
Frau Gorostalski sagt das hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wir schauen auf die Themen des Tages, auf das Thema, das heute eben auch die Innenminister beschäftigt. Wie reagieren wir auf die Gewalt, die jetzt in diesem Fall den SPD-Politiker Matthias Ecke vor allem getroffen hat? Der, und das ist eine der schönen Nachrichten, der sich ja jetzt gezeigt hat auf Social Media, mit lädiertem Gesicht, mit dickem blau-roten Auge, aber einem leichten Lächeln und dem großen Dank für den Zuspruch, den er erfahren hat. Es gibt sie auch noch, die guten Nachrichten, und die finden sich in Schlagzeilen wie dieser: Trotz Krisenzufriedenheit von sogenannter Generation Mitte bleibt stabil. Was steckt dahinter? Eine Untersuchung, eine Studie von Allensbach im Auftrag des Gesamtverbandes der Versicherer, die sich nämlich, und das erklärt den Begriff der Mitte nochmal genauer, die Zufriedenheit der Menschen zwischen 30 und 59 Jahren in Deutschland angeschaut hat. Die tun das in aller Regelmäßigkeit jedes Jahr wieder, seit vielen Jahren und Jahrzehnten bereits, und stellen fest, es ist weitgehend stabil. Die Zufriedenheit in den unterschiedlichsten Lebensbereichen, also auch sowas wie Wohnen, Leben allgemein, Beruf, ist relativ gut gegeben nach einem kleinen Corona-Einknick. Frau Rostalski, hat Sie das überrascht?
Ein bisschen tatsächlich, gerade weil jetzt noch die Jugendstudie so frisch ist und man da ja wirklich Verheerendes lesen konnte, ist man dann doch über den Kontrast, der sehr stark ist, überrascht, muss ich sagen.
Bei der Jugendstudie, um das nochmal kurz zu rekapitulieren, die kam so vor gut zwei Wochen raus und hat erstens, was die politische Ausprägung angeht, gezeigt, okay, da tendiert eine Jugend auch wohl offenbar eher so an die Ränder, zur AfD hin. Aber vor allem die Unsicherheiten, die da geäußert wurden, waren ganz enorm. Ne? Jetzt ja. Könnte man sagen, wir reden jetzt hier über diese Mitte der Gesellschaft, also ne, die Situierten, also da, wo vielleicht idealerweise alles schon gesettelt ist.
Ja, ganz genau. Also ich glaube, man darf da auch nicht unterschätzen, welchen Einfluss die Pandemie auf die eine und auf die andere Gruppe hatte. Ne? Auf die Generation Mitte war der Einfluss sicherlich nicht so extrem wie auf die Jugendlichen, die ja doch sehr stark gelitten haben unter der Pandemie. Die Studienleiter selbst sagen ja auch, dass die Pandemie etwas zurückgelassen hat, so einen Vertrauensverlust im Hinblick auf die Zukunftsbewältigung. Und das, finde ich, ist dann vielleicht auch schon der erklärende Faktor für diese Unterschiede.
Ich musste ja sofort an die Erkenntnisse von Steffen Mau und seinen Soziologenkollegen von der HU denken, der uns ja jetzt seit einigen Wochen und Monaten sagt, macht euch keine allzu großen Sorgen. Die Polarisierung der Gesellschaft, die ist gar nicht so gegeben. Das sind eigentlich vom Rande her verstärkte und zum Teil von interessierten Gruppen getriggerte Phänomene, sein Buch Triggerpunkte, das beschreibt. Das passt so ein bisschen ins Bild, finde ich.
Ja, das passt jetzt zur Generation Mitte, aber es passt nicht zur Jugendstudie und es passt natürlich auch nicht so ganz zu der Aufgeladenheit der Debatten, wie wir sie nun mal einfach seit längerer Zeit erleben. Ich habe ja in meinem Buch relativ viele Debatten nachgezeichnet, etwas also wie die Pandemie oder auch über die Art und Weise, wie wir über Waffenlieferungen in die Ukraine diskutiert haben oder ähnliches. Und da finde ich schon, dass man sehr, sehr viel sozialen Sprengstoff daran ablesen kann und eine starke Verrohung des Diskurses. Und das spricht für mich dann doch stark für eine Polarisierung, vielleicht stärker als die Herr Mau festgestellt hat.
Mhm, aber woran machen Sie das fest? Haben Sie da ein Beispiel vor Augen?
Ja, also ich mache das daran fest, dass wir die Debatten nicht mehr sachlich miteinander führen, sondern direkt in persönliche Angriffe übergehen. Ein Beispiel konkret, vielleicht erinnern Sie sich, relativ zu Anfang des Ukraine-Kriegs wurde darüber gesprochen, ob man schwere Waffen dorthin liefert von deutscher Seite aus. Und einige Prominente und Intellektuelle haben dann einen offenen Brief geschrieben an Bundeskanzler Scholz. Und anstatt über die Inhalte dieses Briefes zu diskutieren, wo man ja auch durchaus unterschiedlicher Meinung sein kann, wurde direkt ad personam den Leuten Schlimmstes vorgeworfen. Also Putin-Versteher war noch das Harmloseste, was man da lesen konnte. Und das nicht nur auf der Straße, sondern in den Leitmedien und auch von politischer Seite. Und das hatte nichts mehr zu tun mit einer sachlichen Debatte in einer Demokratie.
Mhm. Lumpenpazifist beispielsweise, ne? War so ein Stichwort, was es aber natürlich auch in die andere Richtung gab, ne? Also die Kriegstreiber, die da ausgemacht wurden, ne, auf, die sich eben dafür ausgesprochen haben, sich stärker militärisch auch mit zu engagieren.
Ja, ich würde auch sagen, es ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Das tritt immer in den beiden unterschiedlichen Lagern auf.
Mhm. Aber wo kommt es her? Also die berühmte Frage, die uns alle ja immer umtreibt, was ist anders oder was hat sich verändert?
Also ich glaube, dass es so eine Entwicklung, dass es da nie einen einzigen Punkt gibt, der alles erklärt. Aber ich glaube, dass die Pandemie schon vieles erklärt und auch ein Brandbeschleuniger war in dieser Negativspirale. Wir haben es hier einfach erlebt, dass sich zwei Lager gebildet haben in der Gesellschaft, mitunter ja auch unterstützt durch die Politik, also Team Vorsicht und so weiter und Team Freiheit auf der anderen Seite. Und dann eben sehr diskriminierend von der einen Seite mit den anderen kommuniziert wurde, aber auch von eben jenen, die gegen die politischen Maßnahmen war, sehr abfällig gesprochen wurde über Politiker und ähnliches. Und da ist sehr viel schiefgegangen in der Pandemiezeit und wir haben uns nie als Gesellschaft die Zeit genommen, wirklich das Ganze aufzuarbeiten.
Also das ist ja auch beispielsweise eine Diskussion, die gerade stattfindet, ob man das noch mehr tun sollte. Enquete-Kommission ja. Ist ein Stichwort oder gleich mehr. Wo ja, oder ich denke jetzt nochmal an unsere Mitte-Studie, mit der wir eingestiegen sind, ja, mit einer offenbar in sich ruhenden, ganz zufriedenen Gesellschaft, wo man ja auch sagen könnte, ach, lass uns lieber nach vorne schauen.
Ja, ich kann das auch verstehen, diesen Impuls zu sagen, ich habe überhaupt keine Lust mehr, über die Pandemie zu sprechen. Wahrscheinlich denken das gerade auch viele von den Hörerinnen und Hörern. Aber ich glaube, als Gesellschaft, um zu heilen, ist es wichtig, ein Symbol auch zu senden, gerade an diejenigen, und jetzt denke ich wieder an die Jugendlichen, die so viele Opfer gebracht haben. Klar, die Generation Mitte, die konnten sich auch schnell wieder zurückfinden in ihre eigenen Lebensverhältnisse, in ihre vorherigen, waren vorher vielleicht auch schon gut situiert. Aber den Jugendlichen muss man einfach sehen, dass wichtige Jahre genommen worden sind und dass sie all das aus Solidarität gemacht haben, weil sie selbst ja kaum gefährdet waren während der Pandemie. Wir lesen in der Jugendstudie, dass auch die psychischen Erkrankungen so hoch sind mittlerweile und das haben wir auch vorher schon gewusst und von gesellschaftlicher Seite wird jetzt wenig getan, um die Jugendlichen auch zurückzuholen.
Übrigens, um jetzt das Bild auch so divers darzustellen, wie es ist, auch aufgrund dieser Studie, also wer jetzt daraus schließen würde, dass da die Mitte, also ich benenne es nochmal, das sind die 30 bis 59-Jährigen, das sind immerhin 35 Millionen Menschen in Deutschland von den insgesamt knapp 84 Millionen, dass die sagen, auch alles darf auch so bleiben, das ist es nicht so. Ne? Also es gibt da auch übrigens eine hohe Zustimmung zu der These, dass in Deutschland sich vieles ändern müsse, dass wir einen erheblichen Reformbedarf haben. 56% der Befragten sind der Auffassung, dass das so ist. Aber was ich auch interessant finde, ein anderer interessanter Wert, 48% der Befragten stimmen der These zu, dass in Deutschland so viel gejammert werde und die Lage viel besser sei als die Stimmung. Da habe ich gedacht, das ist so eine Zahl, die wird Olaf Scholz wahrscheinlich richtig freuen.
Das glaube ich auch, dass eigentlich alles besser ist, als es sich anfühlt.
Ja. Das Schöne ist ja auch, es jammern ja immer die anderen. Ne? Also man selbst stellt das ja immer nur fest, dass die anderen jammern. Man selber hat natürlich immer nur berechtigte Kritikpunkte.
Ganz genau.
Darauf können wir uns verständigen. Frau Korostalski ist mein Gast, sie ist Professorin an der Universität Köln, sie ist auch Mitglied des Deutschen Ethikrates und wie schon erwähnt Autorin des Buches Die vulnerable Gesellschaft und sie hat eine, ja, darüber kann man wahrscheinlich schon diskutieren, eine unbequeme Meinung dabei, eine unpopular opinion, das ist ja eine Rubrik, zu der wir immer einladen und die hat sie bei einem Thema, das wieder stärker diskutiert wird, seit es den Vorschlag einer von der Regierung eingesetzten Expertenkommission gibt zur Reform des Abtreibungsrechts in Deutschland, Paragraph 218. Die Empfehlung der Expertinnen und Experten ist, die Abtreibung in den ersten 3 Monaten straffrei zu machen. Frau Gerostalski, Sie sagen, die Debatte über die Vulnerabilität der schwangeren Frau missachtet so häufig die Vulnerabilität des ungeborenen Kindes. Und das wäre jetzt meine erste Frage. Ist das eigentlich eine unpopuläre Meinung?
Ja, also wenn wir jetzt mal in meiner eigenen kleinen Bubble bleiben, was die Strafrechtswissenschaft angeht, würde ich sagen, dass ich da eigentlich gar nicht so auffällig bin. Aber wenn man in die gesellschaftliche oder mehr gesellschaftliche Ebene geht, habe ich im Augenblick durchaus das Gefühl, dass das eine unpopular Opinion ist. Also dass durchaus gerade in den Medien sehr stark dafür geworben wird, 218 auch zu streichen oder die Vorschrift zumindest sehr kritisch zu sehen.
Aber wenn man sich diese Vorschrift anschaut, weil viele Leute denken, ja, wo ist denn überhaupt der Reformbedarf? Es ist doch möglich, in Deutschland eine Abtreibung vorzunehmen, natürlich nach einer Beratung. Aber es ist ja möglich. Ich glaube, es gibt über so rund 100.000 Abtreibungen jedes Jahr in Deutschland. Mhm. Aber dann habe ich mir jetzt natürlich nochmal den Paragraphen 218 des Strafgesetzbuches angeschaut und da steht wirklich, wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Das ist der erste Satz und das hat natürlich schon eine gewisse Wirkung. Also selbst wenn er dann unter bestimmten Fällen nicht angewendet wird, hat es ja doch so eine Art, ja, hängt ein moralisches Urteilsschwert über Frauen, die diesen Weg gehen. So könnte man es lesen.
Naja, nun ist es ja eine rechtliche Vorschrift und Recht und Moral müssen ja streng voneinander getrennt werden. Insofern würde ich mich dagegen aussprechen, dass man das als moralisches Urteil begreift. Jetzt muss man fragen, ist das ein rechtliches Urteil? Und da kann man ganz klar sagen, nein. Also 218 kennt ja entsprechende Ausnahmeregelungen, unter welchen Voraussetzungen, ein paar davon haben Sie ja gerade schon genannt, man eben doch legal einen Schwangerschaftsabbruch durchführen kann. Und für die juristische Wertung zählt das, was am Ende rauskommt, also strafbar oder nicht strafbar. Und wenn nicht strafbar, kein Vorwurf.
Okay. Ich meine, Sie argumentieren ja auch, also zumindest da ja auch erstmal offen, wenn ich das richtig verstehe, dass Sie sagen, na, es gibt die Perspektive, das Selbstbestimmungsrecht der Frauen, aber es gibt eben auch, ja, ich weiß gar nicht, kann man das so sagen, die Perspektive, die man aus des Ungeborenen, ja. Ist das schon eine Perspektive? Das wäre natürlich schon auch eine der Fragen.
Ja. Das würde ich mit dem Bundesverfassungsgericht aber durchaus so sehen. Also das Lebensschutzrecht gilt ab Nidation. Ab dem Zeitpunkt hat das Ungeborene auch Würdeschutz. Und insofern ist das eine Rechtsposition, die in die hier zu treffende Beurteilung einbezogen werden muss, unbedingt.
Okay. Und das heißt, jetzt konkret in dieser politischen Situation sind ja viele auch zu dem Ergebnis gekommen, ich glaube auch sogar ja tendenziell liberal und dem Abtreibungsrecht offen gesinnte Menschen, lasst uns doch diesen schwierigen gesellschaftlichen Konfliktbereich jetzt nicht unnötigerweise aufmachen. Ist das auch Ihre Perspektive darauf?
Ganz genau, dem würde ich mich auch anschließen. Man kann sicherlich über die Vorschrift des 218 einiges sagen, was man auch dogmatisch problematisch findet. Das kann ich natürlich auch nicht verschweigen als Strafrechtswissenschaftlerin, aber es ist ein Kompromiss, den wir gefunden haben. Und der hat die Gesellschaft getragen und einen bestimmten Rechtsfrieden geschaffen. Und das ist ja schon mal ein wichtiges Gut, gerade bei einer so emotional aufgeladenen Frage wie dem Lebensschutz. Und da jetzt dran zu rütteln ohne echte Not, halte ich für brandgefährlich, muss ich sagen. Also ich fürchte da schon, dass wir dann noch eine noch stärkere Polarisierung in Abtreibungsfragen in der Gesellschaft erleben. Man sieht in den USA, wie weit sowas auch führen kann. Und das würde ich mir für Deutschland nicht wünschen.
Ich meine, es gibt manche, und ich wurde da heute auch, gebe ich zu, in der Redaktion, von meinem jungen weiblichen Team auch entsprechend, ich würde es nicht sagen eingenordnet, aber auf jeden Fall auch informiert über Dinge. Natürlich da auch gerade schon Faktoren, die diesen Konsens jetzt von der anderen Seite ein bisschen in Frage stellen. Ne? Es gibt die Demonstrationen, die es gibt vor Kliniken und vor Arztpraxen, wo Abtreibungen vorgenommen werden. Es gibt immer weniger, die das überhaupt auch anbieten. Jetzt kann man spekulieren, warum, aber möglicherweise liegt es auch an dem Druck? Also es gibt, und wenn wir ins Ausland schauen, politischen Druck, Rollback durch die Wahl populistischer, rechtspopulistischer Parteien, also wo durchaus, siehe USA, siehe aber auch Polen, die Gefahr besteht, dass ein solcher Konsens aufgekündigt wird. Also vielleicht gibt es da doch mehr Handlungsdruck, als Sie den gerade sehen?
Also die Versorgungslage in Deutschland ist nicht gut und das ist unstreitig. Inwieweit die tatsächlich mit der Existenz von 2018 zu tun hat, mag ich mal in Zweifel ziehen. Denn 2018 gibt es schon sehr lange, die Versorgungslage ist schlechter geworden und nach 2018 finden fast keine Verurteilungen statt. Das heißt, das scheint nicht der entscheidende Punkt zu sein. Dass es hier unterschiedliche Vorstellungen sowohl in die eine als auch in die andere Richtung in der Gesellschaft gibt, ist auch unstreitig. Was mich allerdings an der Debatte ärgert, ist, dass wir so tun, als wäre 2018 hier das Problem. Das Problem ist aus meiner Sicht, dass wir mit einer großen sozialen Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft seit langem leben und die immer weiter zunimmt. Nämlich, dass Menschen, die ein behindertes Kind auf die Welt bringen oder auch Alleinerziehende, vor allen Dingen Frauen, einem hohen Armutsrisiko ausgesetzt sind, große soziale Ungleichheiten ertragen müssen. Und nur weil wir eine Strafvorschrift abschaffen, wird sich daran überhaupt nichts ändern. Stattdessen tun wir so, als ist nur 2018 streichen und dann würde alles gut werden. Was wir aber eigentlich tun, ist die Verantwortung dann noch mehr in Richtung auf die Mutter verschieben, in der wir indirekt sagen, naja, du hättest ja abtreiben können und wenn du das Kind dann bekommst, ist es auch deine Verantwortung, dafür zu sorgen und das finde ich absolut ungerecht.
Ich meine, man könnte natürlich das eine tun, ohne das andere zu lassen.
Naja, das hängt ja schon ein bisschen miteinander zusammen. Das würde ich bestreiten, was Sie gerade sagen. Denn solange wir so eine Vorschrift wie 2018 haben, der Staat sich also herausnimmt zu sagen, ich reguliere hier die Freiheit des Einzelnen, dann ist er auch in der Bringschuld. Dann muss er auch sagen, gut, aber dann schaffe ich auch die Voraussetzungen dafür, dass du nicht abtreiben musst.
Mhm. Ja. Ja. Okay. Ich finde diesen Gedankengang nachvollziehbar und ich spüre aber auch und wie sehr dieses Thema nicht nur Frauen, jüngere Frauen emotionalisiert, weil es als etwas wahrgenommen wird, wo viele Menschen über etwas reden und letztendlich entscheiden, die weit weg sind von dieser persönlichen eigenen starken Betroffenheit, die man natürlich hat in einer solchen Situation.
Na gut, das trifft jetzt auf mich natürlich nicht zu.
Nein, das stimmt.
Ich finde aber allerdings auch, dass es durchaus so ist, dass es jetzt wieder an Popular Opinion, dass Männer mitreden sollten bei diesem Thema, denn die Kinder sind ja auch zur Hälfte von ihnen.
Frau Kerostalski, ich glaube, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen an dieser Stelle und vielleicht noch auf so manch anderes. Wir sind ja noch nicht durch mit den Themen des Tages. Schauen gleich auf den CDU-Parteitag. Der CDU-Parteitag ist heute in den zweiten Tag gegangen, nachdem gestern die große Wiederwahlmesse für Friedrich Merz für den Vorsitzenden war, der mit knapp 90% wiedergewählt wurde, ist heute Tag des Grundsatzprogrammes. Wir schauen darauf weiterhin mit der Rechtswissenschaftlerin Frauke Rostalski, die heute bei mir zu Gast ist und zugeschaltet live vom CDU-Parteitag ist unsere Hauptstadtkorrespondentin Nadine Lindner. Nadine, wie viel Konflikt, wie viel Streit gibt es da oder war die Geschlossenheit da heute auch das große Wort, das man nennen könnte?
Ach naja, das ist schon ganz interessant zu beobachten, was sich hier seit dem Vormittag zuträgt im Estrell Hotel in Berlin. Da sieht man eine, ich würde es nennen, engagierte, aber doch in weiten Teilen sehr konstruktiv geführte Debatte über das Grundsatzprogramm. Es geht ja darum, welche Grundwerte schreibt sich die CDU für die kommenden Jahre auf? Was sind so die großen Orientierungslinien? Und das ist dann schon spannend, weil ich würde sagen, da geht es natürlich so ein bisschen ans Eingemachte, auch an die künftige DNA der Partei. Und jetzt in diesen Minuten, wer jetzt nicht vom Radio sitzt, sondern vom Fernseher, kann quasi mal rüberschalten. Da sieht man nämlich die Debatte zur Wehrpflicht, nämlich zur Frage, wie will sich die CDU in ihrem Grundsatzprogramm positionieren. Und da sieht man, dass aus den Reihen der Jungen Union, also das heißt der Jugendorganisation der CDU, da nochmal ordentlich Druck kommt. Die wollen nämlich eine schärfere und weitergehende Formulierung, als sie bislang in diesem Entwurf drinsteht. Sie sprechen sich für eine Wehrpflicht/Kontingentwehrpflicht aus. Und ich fand die Begründung von Johannes Winkel, dem Chef der Jungen Union, ziemlich interessant. Der sagt, für junge Menschen ist es jetzt nicht nur bedrückend, dass über eine Wehrpflicht gesprochen wird, die ihnen ja quasi ein Jahr ihres Lebens auch ein bisschen ja klauen würde, sondern für junge Menschen ist es natürlich auch bedrückend, dass sich ein Land wie Deutschland im Zweifelsfalle, also das heißt im Falle eines Angriffes, eben nicht richtig verteidigen kann. Und da gehen jetzt die Argumente gerade hin und her. Da sieht man dann auch, wie sozusagen von der Parteitagsregie die Textbausteine hin und her geschoben werden. Es gibt Änderungsanträge zu den Änderungsanträgen und man ist da gerade mitten in der der Debatte drin.
Mhm. Gibt es denn schon Konfliktpunkte, die ja geklärt sind, abgeräumt? Also es gab ja viele Diskussionen auch um so Ideen wie eine Leitkultur, die Frage, wie und in welcher Form und welcher Islam zu Deutschland gehört?
Nein, also das hat hier noch nicht en Detail stattgefunden. Friedrich Merz hat da heute Morgen so ein paar einführende Worte zu gesagt, hat den Ton der Debatte gesetzt, hat auch gesagt, man müsse sich auch ohne Wenn und Aber zur deutschen Kultur bekennen. Dafür hat er dann Applaus, wenn nicht euphorischen, aber doch Applaus in der Halle bekommen. Aber die konkreten Formulierungen zu diesem Thema, also das heißt zur Frage Integration, aber auch zur Frage Islam, Verhältnis islamische Mitbürger zu Deutschland, das hat hier noch keine Rolle gespielt. Das wird jetzt später am Nachmittag stattfinden. Heute Morgen gab es noch eine ganz interessante Debatte, die auch, glaube ich, einiges ausgesagt hat über die CDU. Da ging nämlich ging es um die Frage, und da wurde auch, finde ich, doch relativ emotional dann diskutiert, ob sich die CDU eher für Gleichberechtigung oder für Gleichstellung aussprechen soll. Gleichberechtigung ist ja die politische Idee, Gleichberechtigung von Männern und Frauen in der Gesellschaft, und Gleichstellung sind dann die gesetzlichen Maßnahmen, mit denen man das umsetzen will. Und da ist dann deutlich geworden, dass einige, vor allem auch konservativere Frauen aus der CDU, dagegen waren, gesagt haben, das ist zu viel Gleichmacherei mit der Gleichstellung. Und dann kam Julia Klöckner ans Redepult und hat der Debatte ein Ende gesetzt, hat gesagt, naja, man habe das vor anderthalb Jahren schon mal besprochen und es sei doch auch konservativ, entsprechende Mehrheitsbeschlüsse dann zu akzeptieren und halt eben nicht nochmal neu aufzumachen. Das fand ich dann doch irgendwie eine ganz interessante Debatte. Man hat dann zum Beispiel auch gesehen, dass so Leute wie Christina Schröder, die ehemalige Familienministerin, die sich ja auch immer wieder heute eher nicht als Politikerin, doch eher so als Publizistin in politische Debatten einbringt, dann halt auch hier unterwegs war, dann zwar nicht selber gesprochen hat, aber ganz deutlich auch versucht hat, hier dann nochmal auf das Grundsatzprogramm Einfluss zu nehmen.
Tja, interessanter erster Einblick und Überblick, Frau Rostalski. Ich frage jetzt mal quasi nach Köln und auch an jemanden, der die Dinge des Politischen intensiv beobachtet, aber eben jetzt ja keine CDU-Delegierte ist. Wie wichtig ist für das Land, dass sich die Union da verständigt über solche Fragen?
Also die CDU gehört wie die anderen großen Parteien sicherlich auch zu den prägenden Einflüssen in unserem Land. Insofern ist es wichtig, wenn sie sich überlegen, wie ihre DNA auszusehen hat. Ob eine Debatte über Leitkultur weiterführend ist oder auch über die Wehrpflicht, das versehe ich mal mit einem Fragezeichen.
Okay. Wenn Sie das hören, ich musste ja gerade an die Bewertung der Juristin denken, ja, Gleichberechtigung, Gleichstellung. Sind es dann nochmal Detailgefechte oder ist da durchaus eine Berechtigung drin, dass man sich über sowas und diese feinen Unterschiede nochmal verständigt?
Nee, das finde ich schon wichtig, weil das eine sich ja auf einer rechtlichen Ebene abspielt und das andere nicht. Und man dann eben schon unterschiedliche Forderungen an das Recht aufstellen kann, selbst wenn man auf einer moralischen Ebene von einer Gleichberechtigung ausgeht, muss man eben dann immer noch schauen, was davon will man in Recht gießen und was nicht. Ja, was ist erforderlich und was nicht.
Nadine Lindner, nochmal die Frage zum Parteitag hin. Was ist da jetzt heute noch zu erwarten?
Also was natürlich sicherlich sehr, sehr interessant wird, das ist neben der Debatte über das Thema Integration und Islam dann um 16 Uhr Markus Söder wird eine Rede hier halten von der Schwesterpartei CSU, Klammer auf. Beide Parteien haben im Moment ja ein ganz gut funktionierendes Verhältnis, das ist ja aber nicht immer so. Und man darf ja natürlich halt auch nicht vergessen, dass auch über diesen Parteitag trotz aller Programmarbeit natürlich noch die große Frage schwebt, wer wird eigentlich im kommenden Jahr Kanzlerkandidat? Kann man Friedrich Merz diese Kandidatur noch nehmen? Und da wird natürlich auch mit Spannung erwartet, welche Akzente Markus Söder, CSU-Chef, bayerischer Ministerpräsident, dann hier heute am Nachmittag noch setzt. Er ist angekündigt worden, kurz vor 16 Uhr, um 16 Uhr etwa soll die Rede kommen. Also das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass er dann zum Nachmittag hin, er ist ja auch als guter Redner bekannt, hier nochmal einige Stimmung dann auch in die Halle bringen wird.
Sie werden es hören bei uns im Programm im Deutschlandfunk Kultur in Studio 9 ab 17 Uhr, ob das gelungen ist. Wir sagen schon mal danke jetzt live zum Parteitag zu Nadine Lindner für diese Einschätzung. Frau Korostalski, ich weiß nicht, ob Sie sich vorwagen wollen. Gestern war Harald Welzer hier zu Gast, der Soziologe, und der preschte gleich vor bei dieser Frage quasi ungefragt und sagte, Friedrich Merz wird niemals Kanzler werden. Ich könnte jetzt sozusagen eine Wochenfrage draus machen oder zumindest solange der Parteitag. Also sie dürfen es aber auch offen lassen.
Also ich würde tippen, dass er durchaus von der CDU aufgestellt wird, dass allerdings er dann nicht die Kanzlerschaft gewinnt, wäre mein Tipp.
Okay, gut. Wir haben weitere Differenzierungen zu diesem Thema. Der CDU-Parteitag, der eben weitergeht mit der Debatte über das Grundsatzprogramm und später mit der Rede von Markus Söder, dem Vorsitzenden der Schwesterpartei. Möglicherweise haben Sie es noch nicht gemerkt, deswegen sagen wir es Ihnen. Aber seit gut einer Stunde, nee, fast sogar zwei Stunden schon, ist er online. Der Wahl-O-Mat für die Europawahl. Frau Kerostalski, brauchen Sie sowas oder wissen Sie sowieso immer, was Sie wählen?
Ich habe es direkt vor zwei Stunden direkt durchgeführt.
Und, wurden Sie überrascht?
Nein.
Nein?
Nein, das war gelogen. Ich benutze den Wahl-O-Mat eigentlich wirklich nicht. Ich habe das aus Spaß mal ab und an gemacht, aber ich weiß eigentlich relativ genau, was ich wählen will in der Regel. Und sehe den Wahl-O-Mat eher so als Entscheidungsunterstützungssystem für Menschen, die sich vielleicht noch gar nicht so genau die Programme auch der Parteien angeschaut haben.
Ja, ich meine, ich kenne dieses strategische Wahl-O-Mat ausfüllen von mir selber, ja, dass man halt bei bestimmten Fragen auch weiß, was man ankreuzen muss, damit das rauskommt, was man wahrscheinlich tendenziell wählen will. Ja, oder manchmal
sich selbst erfüllende Prophezeiung.
Oder halt auch natürlich die sozial gewünschte Antwort. Ne? Also ich habe auch schon mal den Wahl-O-Mat sozusagen so gemacht, als würde ich alle Antworten offenlegen müssen, einem geneigten Publikum, oder als wären sie wirklich nur für mich privat. Und es gab kleine Abweichungen, muss ich zugeben.
Interessantes Experiment.
Ist das ein schlechtes Zeichen für die Debattenkultur, wenn es so ist?
Ach nein, also nein. Ich denke, das ist, glaube ich, relativ normal, dass man immer auch mit Erwartungshaltungen rechnet.
Ich danke Ihnen für diese Absolution zum Ende unseres Gesprächs. Gerne. Frau Kerostalski war mein Gast, Direktorin des Instituts für Strafrecht und Strafprozessrecht der Universität Köln, Autorin des Buches Die vulnerable Gesellschaft, die neue Verletzlichkeit als Herausforderung der Freiheit. Heute zum ersten Mal unser Gast hier in Studio 9. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit und Ihre Gedanken.
Dankeschön.